Die Diskussion um den Begriff Web 2.0 und das Schlagwort Web 2.0, es wird in Deutschland jetzt seit etwa 2 Jahren geführt. Der Begriff wurde ja 2004, 2005 von einem Amerikaner geprägt. Und man muss sagen, es war sehr erfolgreich, es ist ein sehr erfolgreicher Begriff, weil er bestimmte Entwicklungen scheinbar gut auf den Punkt bringt. Web 2.0 heißt ja, das Internet hat eine neue Stufe erreicht. Wenn ein Softwareprogramm grundlegend verbessert wurde, spricht man von einem Versionssprung Windows 1.5 zu Windows 2.0 zum Beispiel. Und hier ist es eben das Web. Diese Assoziation, dass dort ein Sprung stattgefunden hat, führt aber so insofern in die Irre, weil man eben, wie gesagt, dann damit assoziiert, dass wir vor revolutionären Veränderungen stehen. Und das ist zumindest der Blick eines Kommunikationswissenschaftlers und Soziologen, das ist eben so nicht haltbar. Auch wenn die Diskussion in den Medien, unter wirtschaftlichen Beratern, unter Consultants, teilweise ein bisschen auch in der Wissenschaft, gerne das vermeintlich Revolutionäre herausstellt, können wir doch beobachten, wenn wir uns anschauen, was machen denn die Menschen mit dem Medium, dass wir zahlreiche Kontinuitäten finden. Wir finden Kontinuitäten in der Nutzung des Internets. Herr Gehring, Sie hatten ja vorhin sehr schön diese 3 Grundfunktionen, Information, Interaktion und Imagination, glaube ich, genannt. Imagination, das habe ich mir aufgeschrieben, finde ich sehr schön. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte das Internet, bisher sehe ich es als Medium für Kommunikation, Information, Unterhaltung und für Transaktionen, aber müsste ich Imagination und Simulation noch mit dazufügen. Und das sind Grundfunktionen, die das Internet bietet, die nicht neu sind, die wir also auch schon im Prinzip in der Geschichte des Internets finden. Und nun kommt also dieses vermeintlich neue Web 2.0. Wenn wir aber mal auf die Nutzungszahlen schauen, und nichts anderes ist hier dargestellt, sehen wir, naja, so revolutionär scheint das nicht zu sein. Hier sind prototypische Anwendungen des Web 2.0 aufgeführt, die wir auch heute im Laufe des Tages schon behandelt hatten. Und zwar angeführt der Anteil der deutschen Internetnutzer, die diese genannten Anwendungen zumindest einmal die Woche nutzen. Ich habe jetzt hier die Prozentzahlen nicht, Sie sehen es aber an der Größe, ist nicht besonders spektakulär. Wikipedia ist noch am weitesten verbreitet. 20% der deutschen Internetnutzer, die selber wiederum ungefähr 60-65% aller Deutschen oder der Bevölkerung ausmachen, aber nur 20% dieser Onliner nutzen zumindest wöchentlich die Wikipedia. Und wenn wir jetzt mal schauen, was so das Web 1.0 für Nutzerzahlen erreicht, dann sehen wir da deutliche Unterschiede. Homebanking, also wo es gar nicht um die Kommunikation untereinander geht, sondern um Transaktionen, ist sehr viel weiter verbreitet. Und die E-Mail als klassischer Dienst, als klassische Anwendung des Internets, die erreicht Nutzungszahlen, davon können Weblogs oder Kontaktplattformen oder die Wikipedia nur träumen. Das heißt, erste Feststellung, das Web 2.0 revolutioniert jetzt nicht unser Internetverhalten. Wir haben es hier mit Anwendungen zu tun, die sich zwar verbreiten und in wachsender Zahl genutzt werden, aber im Moment noch nicht die Masse der Internetnutzer erreichen. Einschränkend, das sind Zahlen aus dem letzten Jahr. Die neue ARD/ZDF-Online-Studie, eine repräsentative Studie, kommt in den nächsten Wochen. Ich vermute, dass dann die Anteile ein bisschen höher liegen, aber ich bezweifle, dass jetzt bereits irgendwie signifikant höhere Werte erreicht sind. Aber müssen wir sehen. Achso, Entschuldigung. Ja, richtig. SNS. Synthesis ist das, was wir vorhin in meinem Workshop und als Communities bezeichnet hatten. Danke für den Hinweis. Social Network-Seiten, Netzwerkplattform, sowas beruflich wäre Xing. Wir haben in meinem Workshop vorhin darüber gesprochen, also wo Menschen berufliche Kontakte pflegen. Nee, Social Network-Sites im Englischen. Privat sind solche Dinge wie StudiVZ oder MySpace oder solche Dinge. Ein zweiter Mythos, den ich auch noch kurz mit Daten quasi entzaubern möchte, ist dieser Mythos vom rundum aktiven Nutzer. Auch etwas, was so zu dieser großen Erzählung des Web 2.0 gehört, dass jetzt auf einmal alle Nutzer aktiv werden und selber Inhalte bereitstellen. Die Möglichkeiten sind vorhanden. Die Anwendungen, über die wir auch heute gesprochen haben, senken Hürden, selber Inhalte im Netz zu publizieren und bereitzustellen. Aber faktisch nutzt bisher auch noch eine Minderheit der prinzipiellen Nutzer solcher Anwendungen nutzt diese aktiven Optionen. Hier ist jetzt jeweils aufgeführt, also von der Grundgesamtheit aller Weblog-Nutzer zum Beispiel, haben wir nur etwa ein Viertel, die Weblogs im Sinne von aktiv produzierend nutzen. Die restlichen, die 76%, nutzen Weblogs quasi passiv. Sie lesen Weblogs, kommentieren gelegentlich vielleicht mal, aber aktiv selber Weblogs schreiben ist auch nur wieder ein Teil. Ähnlich bei Videoportalen wie YouTube zum Beispiel. Hier sind sogar weniger als ein Zehntel, die selber auch bereits mal eigene Videos eingestellt haben. Und bei der Wikipedia ähnliche Anteile. Gut, also insofern quasi, das war so meine Vorrede als Entzauberung, wenn man so will, dieses Begriffs. Ich spreche deswegen, so als kleine Randbemerkung, eigentlich auch lieber, ich vermeide diesen Begriff Web 2.0 eigentlich ganz gerne, weil er eben diesen revolutionären Sprung irgendwie impliziert. Ich spreche lieber vom Social Web. Das kann man sagen, auch nur ein weiteres Schlagwort. Aber Sie werden gleich sehen, warum ich vom Social Web spreche, weil ich damit letztlich auch viel mehr als nur diese genannten Anwendungen umfassen kann, nämlich den Bereich des Internets, der eben über Kommunikation und Interaktionen, der davon handelt, also in dem Menschen miteinander, aufeinander, sinnhaft aufeinander bezogen handeln, also sozial miteinander handeln. Und dann bin ich bei den Nutzungspraktiken. Was ist es denn, was die Nutzer Sie sehen, ich bleibe jetzt doch erstmal der Verständlichkeit halber beim Web 2.0, aber was ist es denn, was die Nutzer daran reizt? Was ist es, was die Nutzer dort tun? Das wird jetzt denen, die vorhin in meinem Workshop waren, ein bisschen bekannt vorkommen, aber das ist ja schön, dann können Sie an diese Erfahrung aus heute Nachmittag anknüpfen. Aus meiner Sicht, wie gesagt, Kommunikationssoziologe, sind es drei Leistungen, die Anwendungen wie Blogs oder Kontaktplattformen etc. bringen. Das eine ist, sie unterstützen Identitätsmanagement, sie unterstützen den Menschen darin oder die Nutzer darin, Aspekte der eigenen Person ins Netz zu transportieren, über die eigenen Hobbys, Erlebnisse, beruflichen Kompetenzen, politischen Meinungen, Urlaubserinnerungen, was auch immer, im Netz zu publizieren. Also Informationen von persönlicher Relevanz in einem weiten Sinne ins Netz zu tragen und damit letztlich auch quasi aus Aspekte der eigenen Person im Netz zu publizieren. Das passiert nicht, weil die Menschen auf einmal alle zu Selbstdarstellern oder Online-Exhibitionisten geworden wären, sondern es geschieht, weil es im Netz die Grundvoraussetzung dafür ist, dass die zweite Leistung stattfinden kann, nämlich Beziehungsmanagement. Also Identitätsmanagement und Beziehungsmanagement sind eng miteinander verknüpft. Indem ich Dinge von mir ins Netz transportiere, kann ich mit anderen Menschen Beziehungen knüpfen, bereits bestehende Beziehungen pflegen, im Netz abbilden oder eben neue Beziehungen, neue Kontakte eingehen. Das dritte schließlich ist das Informationsmanagement. Da geht es im Wesentlichen darum, dass Nutzer mit dem Web 2.0 auch Möglichkeiten haben, sich auf neue Art und Weise zu informieren. Wir haben die Wikis zum Beispiel als eine Möglichkeit, wo Nutzer gemeinsam Wissen erstellen, Wissen teilen, Wissen weiterentwickeln, Wissen, das vorher so in der Form nicht bereitstand. Die Weblogs, ich denke, das war in einem Workshop heute auch, Weblogs bieten Informationen zu allen erdenklichen Themen. Also an solche Dinge denke ich dort, dass eben die Menschen auch Informationsmanagement betreiben können, um für sie relevante Informationen auch zu finden und dann wiederum mit anderen zu teilen. Also das sind so für mich die drei Schlüsselbegriffe. Ich will jetzt nochmal ganz kurz nochmal auf die drei nach eingehen und jeweils so ein paar Besonderheiten herausarbeiten. Zunächst mal mit dem Identitätsmanagement. Hier haben wir ein ganz interessantes Phänomen, was vorhin auch in unserem Workshop zur Sprache kam, so zur ersten Zeit oder so in den Anfängen des Internets und des World Wide Webs wurde viel davon gesprochen, dass Menschen dort mit ihrer Identität spielen können, dass sie unter Pseudonymen auftreten, dass sie in Chatrooms oder in Online-Spielen vielleicht mit Aspekten, mit Facetten ihrer Identität spielen, dass sie kennen das vielleicht, so diese klassischen Chat-Namen, Spitznamen, sowas wie Harley-Davidson-Fan oder Zuckerschnute77 oder, wo man vielleicht schon einen kleinen Eindruck bekommt, wer dahinter steckt, aber im Grunde nicht wirklich weiß, wer diese Person jetzt ist. Im Web 2.0 sehen wir einen Trend, der dem eigentlich entgegenläuft. Also eine bemerkenswerte Eigenschaft vieler Web 2.0-Anwendungen ist, dass dort Menschen mit ihrer realen Identität, also mit ihrem echten Namen zum Beispiel, auftreten. Und zwar tun sie das, eben weil sie, was ich vorhin schon gesagt habe, auffindbar sein wollen. Sie haben ein Interesse daran, auf Plattformen oder in ihren Weblogs zum Beispiel präsent zu sein. Das sind mal drei Beispiele jetzt von meinem eigenen Identitätsmanagement, also oben links mein Weblog und dann meine Profilseiten auf zwei Kontaktplattformen, links StudiVZ, rechts Xing. Ich bin dort jeweils mit meinem eigenen Namen vertreten, weil ich als Jan Schmidt dort auftreten möchte, weil ich möchte, dass das, was ich dort veröffentliche, auch an meine echte Identität gekoppelt ist. Das hat im beruflichen Bereich zum Beispiel was mit Reputation zu tun, ähnliche Dinge. Das ist, wenn man das in einen breiteren soziologischen Kontext auch stellt, ist das eine Entwicklung, die auch was damit zu tun hat, dass die Anforderungen an das Formen und Präsentieren der eigenen Identität gewachsen sind. Wir reden jetzt von längeren, auch historischen Prozessen der Individualisierung. und Individualisierung, das war ist auch eine klassische soziologische Erkenntnis, führt eben nicht zwangsläufig zu Atomisierung, also zur Vereinzelung, sondern Individualisierung zwingt den Menschen, gibt den Menschen Freiheiten, zwingt den Menschen aber auch dazu, seine eigene Identität und Individualität zu formen und davon ausgehend dann selber selbstgewählte Bindungen einzugehen. Das heißt, man kann da von einem Prozess der vernetzten Individualisierung sprechen, die unsere, so als Trend unsere Gesellschaft prägt. Und solche Anwendungen, wie sie da oben, wie ich sie da zeige, sind so ein kleiner Baustein in diesen großen sozialen Entwicklungen, die also diese großen sozialen Entwicklungen, die darauf reagieren und sie gleichzeitig aber auch damit dann weiter bestärken und weiter fortschreiben. Zweiter Punkt, der auch gleich nochmal am Ende relevant wird, ist, dass dieses Identitätsmanagement sich sehr oft nicht an gesellschaftsweite Öffentlichkeiten richtet, sondern Menschen nutzen diese Werkzeuge in der Regel, oder viele Menschen nutzen diese Werkzeuge, um sich ihre eigenen persönlichen Öffentlichkeiten zu schaffen, um Menschen über Aspekte der eigenen Person zu informieren, die sie möglicherweise persönlich kennen oder die zumindest bestimmte Interessen teilen. Es ist aber nicht so wie der klassische Journalismus, der sagt, ich selektiere jetzt Themen, die prinzipiell für die gesamte Gesellschaft relevant sein müssten. Das wird passiert hier nicht, diesen Anspruch haben, hat Vanessa Diemann vermutlich vorhin erzählt, haben nicht sehr viele Blogger. Viele Blogger schreiben über persönliche Themen. Es geht auf diesen Kontaktplattformen auch darum, persönliche Öffentlichkeiten zu schaffen. Also es sind andere Relevanzkriterien, die die Präsentation von der eigenen Person dann bestimmen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dieses Identitätsmanagement hängt damit zusammen, dass Menschen letztlich als soziale Wesen auch soziale Beziehungen pflegen wollen. Und das ist hier die zweite Leistung. Das Internet ermöglicht es eben, soziale Beziehungen, die auch durchaus im echten Leben außerhalb des Internets bestehen, ins Netz zu tragen, dort zu artikulieren, also sie sichtbar zu machen, Beziehungen zu pflegen, also einen weiteren Kanal zu haben, über den man mit anderen Menschen kommunizieren kann und wie gesagt möglicherweise auch soziale Beziehungen und Netzwerke zu erweitern. Die Visualisierung ist als Visualisierung habe ich hier mal mein Beziehungsnetzwerk auf einer dieser Plattformen, in dem Fall Facebook, gewählt. Das ist mein soziales Netzwerk in diesem Internetangebot. Das sind die Personen, zu denen ich dort in Kontakt stehe, und es ist angezeigt, ob diese Menschen untereinander auch nochmal wieder Beziehungen haben. Das sind dann diese Linien, die gezeigt sind. Sie sehen also hier, das soll vor allem dieses Netzwerk, soll das verdeutlichen, dass dort ein dicht gespanntes Geflecht von Beziehungen, sozialen Beziehungen eben abgebildet wird. Das ist eine gute Frage. Das ist der untere. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sehr stark untereinander verbunden sind, die sich sozusagen alle untereinander kennen. Das ist, wenn man da inhaltlich reinguckt, das sind jetzt in dem Fall vor allem Menschen, die auch beruflich mit diesem Thema Internet Web 2.0 zu tun haben, teilweise als Wissenschaftler oder als Unternehmer zum Beispiel. Und Sie sehen dann, sehen Sie lauter einzelne kleine Punkte. Das sind Menschen, man könnte jetzt auf den ersten Blick denken, die haben vielleicht gar keine Freunde. Ist nicht so, kann ich Ihnen versichern. Das sind Leute, die aber mich kennen, aber sonst niemand anderen aus meinem Netzwerk kennen. Oder zumindest, kann man nicht so genau sagen, zumindest diese Kontakte nicht artikuliert haben. Also so gesehen, das sind isolierte Personen in meinem Netzwerk, aber wenn man auf deren Seiten geht, sieht man, die kennen auch wieder vielleicht 50 oder 100 oder 200 Kontakte auf dieser Plattform. Das heißt, oder um das wieder aufzugreifen, hier handelt es sich also auch um Beziehungen, die nicht ich müsste es jetzt nochmal genauer durchgucken, aber zum ganz überwiegenden Teil sind das Beziehungen, die ich aus dem, wieder in Anführungsstrichen, echten Leben kenne. Also Leute, denen ich auf das Kollegen, alte Schulfreunde, sozusagen enge Freunde, Menschen, mit denen ich zu Forschungszwecken in Kontakt stehe und die ich auch größtenteils alle auch schon irgendwie face-to-face getroffen habe. Das heißt, das Besondere auch an diesen neuen Anwendungen ist, dass real existierende oder anderweitig gepflegte Beziehungsnetze im Virtuellen gespiegelt werden und möglicherweise dann nur um weitere Facetten ergänzt werden. Auch das machen Menschen im Grunde nicht aus Selbstzweck, obwohl es manchmal auch tatsächlich ganz, ganz interessant ist, auch hiermit ein bisschen rumzuspielen. Gerade diese Visualisierung von Netzwerken finde ich persönlich sehr interessant und teilweise auch sehr aufschlussreich, wenn man sehen kann, wo gibt es Cluster und Gruppen von miteinander verbundenen Menschen. Aber im Grunde werden diese Beziehungen ja gepflegt, weil man das tun kann, was Soziologen den Aufbau von Sozialkapital nennen kann. Also der Umstand, dass wir aus unseren sozialen Beziehungen eben auch einen gewissen Wert beziehen. Das kann emotionale Unterstützung sein, dass uns Freunde in Lebenskrisen helfen. Das können jobbezogene Informationen sein, dass ich über einen beruflichen Kontakt die Information bekomme, dass irgendwo eine Stelle zu besetzen ist. All das sind Dinge, die Soziologen als Sozialkapital bezeichnen. Und Beziehungsmanagement im Internet bedeutet quasi auch Pflege und Aufbau von Sozialkapital, also von sozialen Beziehungen, die mir für welche Zwecke auch immer irgendwann später behilflich sein können. Meine? Nee, das ist jetzt eine Art der Visualisierung. Mein Name taucht da überhaupt nicht auf. Ich stehe in der Mitte quasi, aber das sind nur, sind meine Kontakte als Ring um mich herum angeordnet. Es gäbe andere Möglichkeiten, wo ich habe zu allen Kontakt, genau, also das ist nicht eingezeichnet. Kommen wir noch zur dritten Leistung, dem Informationsmanagement. Das kann ja nochmal da ansetzen, wenn man überlegt, was passiert denn, wenn Menschen Aspekte ihrer selbst und ihre sozialen Beziehungen im Netz publik machen. Es entsteht eine Vielzahl von weiteren Informationen, die bisher klassische Öffentlichkeiten, die hauptsächlich vom Journalismus eben produziert wurden, eben ergänzen. Wir finden im Internet inzwischen eine Vielzahl von themenspezifischen Öffentlichkeiten, themenspezifischen Foren oder Webseiten und wir finden eben die genannten persönlichen Öffentlichkeiten, die zusammen mit den auch im Netz präsenten massenmedialen Öffentlichkeiten, Spiegel Online, Tagesschau.de etc., eine unglaubliche Vielfalt von Informationen bereitstellen. Und für den einzelnen Nutzer stellt sich jetzt eben die Aufgabe, wie orientiere ich mich in dieser Informationswelt, wie finde ich das für mich Relevante? Und hier kommt eben die dritte Leistung, das Informationsmanagement, ins Spiel. Und hier ist aus meiner Sicht ganz bemerkenswert, dass sich derzeit neue, sozusagen zusätzliche Filtermechanismen herausbilden. Es treten im Internet zu den klassischen Filtern von Aufmerksamkeit, nämlich den Journalisten oder dem Journalismus, treten neue Filtermechanismen. Und zwar das eine, was man als Weisheit der Masse bezeichnen könnte, dass automatisch durch die Software Handlungen von einzelnen Menschen zusammengefügt oder aggregiert werden. Wenn Sie mal auf eine Videoplattform wie YouTube gehen, gibt es eine Rubrik, die 100 beliebtesten Videos. Da sitzt kein Redakteur, der sich alle Videos auf YouTube anguckt und sagt, das ist toll und das nicht, sondern dort wird einfach gezählt, welche Videos werden am häufigsten angeklickt. Und es wird dann eine Rangliste erstellt. Man sieht dann, Video XY war in der letzten Woche, hatte so und so viele Zugriffe, war das beliebteste, das populärste Video. Das ist so ein Beispiel für die Weisheit der Masse. Weisheit vielleicht mit so einem kleinen Augenzwinkern, weil gerade in so Videoplattformen heißt Weisheit der Masse auch oft, es steht oben, was eben populär im buchstäblichen Sinne ist. Das muss nichts Weises oder Intelligentes sein, das kann auch was Albernes oder irgendwie, ja, generell auch was Unterhaltendes sein. Aber das Grundprinzip ist, dass zusätzlicher Mechanismus, um irgendwie Relevanz zu erkennen, eben die Aggregation, das Zusammenfügen von lauter einzelnen Nutzerhandlungen kommt. Ergänzt um den zweiten Mechanismus, den man als Weisheit des eigenen Netzwerks bezeichnen könnte, das ist das, was wir ja auch sonst aus anderen sozialen Situationen als Gespräch kennen. Ich beziehe Informationen daraus, dass ich mich mit anderen Menschen unterhalte, dass ich in meinem sozialen Netzwerk weiß, welche Personen kann ich wonach fragen. Und in dem Maße, wie meine sozialen Beziehungen auch im Netz sich widerspiegeln, kann ich eben auch diese persönlichen Öffentlichkeiten anzapfen. Ich kann mir mein eigenes Informationsrepertoire zusammenstellen. Ich kann zum Beispiel von Kollegen, die zu ganz bestimmten spezifischen Forschungsthemen arbeiten und die einen Weblog führen, kann ich deren Weblogs abonnieren und kann so verfolgen, was die tun, noch lange bevor die zum Beispiel einen Aufsatz in einer Zeitschrift veröffentlichen oder vielleicht mal irgendwann in den Medien erwähnt werden. Das ist das, was hier mit Weisheit des eigenen Netzwerks gemeint ist, dass man selber auch sein eigenes Repertoire an Quellen zusammenstellt. Ich springe nochmal zurück von dem Informationsmanagement zu meinem letzten Punkt, der wieder sehr viel mehr mit diesem Identitäts- und Beziehungsmanagement zu tun hat und noch eine Frage anspricht, die wir vielleicht in der Diskussion dann auch nochmal thematisieren sollten. Im Moment ist so eine... Also wird sehr viel in der Gesellschaft darüber diskutiert, ob denn diese Entwicklungen im Netz das Ende der Privatsphäre einläuten. Also der Umstand, dass Menschen persönliche Informationen publik machen, wird eben so gedeutet, dass dann, ich hatte es vorhin schon gesagt, dass wir in eine Gesellschaft von Online-Exhibitionisten, zu einer Gesellschaft von Online-Exhibitionisten werden, dass Menschen eben alles Persönliche mit der Welt teilen. Und dadurch letztlich auch die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre verschwimmen. Da ist was Wahres dran, aber ich finde diese Diagnose und auch diese ja, wenn man so will, dystopische oder alarmistische Diagnose vom Online-Exhibitionismus, finde ich übertrieben, beziehungsweise ich möchte sie um eine zweite Perspektive ergänzen. Es ist insofern was Wahres dran, als sich tatsächlich die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre verändern, weil Menschen, das lässt sich nicht leugnen, bestimmte Dinge eben für andere zugänglich machen. Aus meiner Perspektive, und das bestätigen eben auch Forschungsprojekte, die wir machen, geht es aber den allermeisten Nutzern, ich hatte es vorhin schon angedeutet, gerade nicht darum, mit dem, was sie im Internet tun, die gesamte Gesellschaft zu erreichen und das, was sie dort tun, dass das für alle sichtbar sein soll, sondern sie wenden sich an ihre persönlichen Öffentlichkeiten, an die Menschen, von denen sie wissen, dass sie ihr Weblog lesen, und das können meinetwegen nur 10 oder 20 oder 50 Leute sein. Oder an die Menschen, die zum Freundeskreis auf einer Kontaktplattform wie StudiVZ gehören, also Schulfreunde, Kommilitonen etc. Es gibt ein schönes Zitat von einer Bloggerin, die ich mal im Rahmen von einem Projekt interviewt hatte, die hat gesagt, ja, natürlich ist mein Weblog öffentlich im Netz, aber trotzdem möchte ich von zwei Personen nicht, dass sie es lesen. Das ist mein Chef und meine Mutter. Das ist so diese Vorstellung. Also Personen, die Dinge, die diese Anwendung nutzen, haben immer eine implizite oder explizite Publikumsvorstellung, die ganz oft eben nicht die gesamte Gesellschaft umfasst, sondern eingeschränkte Öffentlichkeiten, eingeschränkte Publika. Und ich würde dafür plädieren, dass man diese Publikumsvorstellung der Menschen auch ernst nimmt. Und dann, wenn man das weiter durchdenkt, muss man nämlich dazu kommen, dass zum Online-Exhibitionismus auch noch eine andere Tendenz gehört, die ich noch für viel prekärer halte, das ist der Online-Voyeurismus. Und das meine ich jetzt relativ breit, darunter fällt nicht nur, dass ich es im Grunde sozusagen unhöflich finden würde, auf private, also auf persönliche Online-Journale von mir persönlich völlig unbekannten Teenagern zum Beispiel zu gehen oder diese Informationen in wissenschaftlicher Forschung weiter zu verbreiten, womöglich noch irgendwie zu zitieren und damit einem völlig unbeteiligten Publikum zu öffnen. Das wäre so eigentlich ist es eine normative Forderung von mir, das wäre unhöflich, das wäre also eine Frage, die wir in der Frage nach einer Medienethik des Web 2.0 dann eben beantworten müssten. Ich meine, darunter fallen aber auch, also Online-Voyeurismus breiter gefasst, fallen auch Versuche von Unternehmen, Daten zu vermarkten, persönliche Daten zu vermarkten, die Nutzer bereitstellen. Und das kann in Ansätzen schon kritisch werden, wenn es um personalisierte Werbung geht. Wir hatten da im Workshop drüber gesprochen. Es geht aber auch dann um Eingriffe des Staates in die Privatsphäre. Wir hatten es vorhin vom Stefan Lampe, hatten wir die Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung erwähnt. Auch das sind für mich Eingriffe in die persönlichen Öffentlichkeiten, die für mich eine sehr viel größere Bedrohung der Privatsphäre darstellen als der vermeintliche Exhibitionismus, der sich aus meiner Sicht eben vor allem an eingeschränkte Öffentlichkeiten richtet. Sie fragen sich vielleicht, was das alles mit diesem Bild zu tun hat. Das ist ein Straßenzug in Holland, ich glaube in Amsterdam. Und Sie sehen vielleicht oder kennen es vielleicht selber, die holländische sozusagen die Sitte in Holland, dass sehr wenige Fenster Vorhänge haben. Ne? Und Sie sehen es hier oben rechts, es kommt vielleicht nicht so ganz raus, zum Beispiel da, oder man kann in diese Wohnbereiche reingucken. Es gibt in Holland aber auch diese soziale Norm, dass man dort nicht hineinguckt. Man könnte reingucken, aber man tut es nicht. Und so ähnlich, das möchte ich so ein bisschen als Metapher noch für die persönlichen Öffentlichkeiten im Netz verstehen. Sie sind also Weblog, persönliche Weblogs oder StudiVZ-Profile sind so ein bisschen wie holländische Wohnzimmer. Man könnte reingucken, aber ich finde, man sollte es nicht immer tun, bloß weil man es könnte, weil man damit durch das Reingucken, egal ob man jetzt Mutter oder Personalchef oder Wissenschaftler ist, aus meiner Sicht in die Privatsphäre dieser Menschen eingreift. Damit ich für mein Ende. Ich hoffe, freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.